Wunderschönen guten Morgen miteinander. Mein Thema überfordert. Ich glaube, das ist ja bei den Eltern. Schule hat begonnen. Für die Eltern ist es jetzt vorbei, die Zeit der Überforderung. Urlaub, Ferienzeit ist ja Alltag unter erschwerten Bedingungen. So, jetzt sind die Kinder endlich wieder im Kindi und in der Schule. Jetzt entspannen wir alle. So geht es oftmals denen, die als Eltern durch die Ferienzeit gehen müssen. Aber ich habe das Thema gewählt, weil, wie ihr wisst, reise ich ja viel in unserem Land, auch in vielen unterschiedlichsten Situationen, in persönlicher Begleitung von Leuten, in Gemeinden, in Unternehmen, in sozialen Organisationen, bei Politikern und so weiter, in ganz verschiedenen Bezügen des Lebens und lerne alle möglichen Leute kennen und Situationen. Und es ist so ein Grundgefühl, das ich aufgreife, nicht überall, manchmal intensiver, manchmal weniger, aber es ist ein so ein Grundgefühl, was ich aufgreife: wir sind überfordert. Bevölkerung fühlt sich überfordert. Vielleicht ist es gar nicht deine Situation, dann pack die Predigt irgendwo in deinen Apothekerschrank. Es mag sein, dass du es irgendwann brauchst. Überfordert so ein bisschen Grundgefühl. Natürlich, die Bevölkerung fühlt sich in weiten Teilen auch überfordert. Zum Beispiel, das ist ja ganz stark und groß in den Medien und überall, überfordert zu viele Asylsuchende und Flüchtende, die über unsere Grenzen kommen oder die schon da sind. Die Kommunen sind überfordert. So das Gefühl, die Schulen, Kindergärten, das Gefühl von Hilfe, wir packen das alles nicht mehr. Das ist so ein Grundgefühl. Fremde Kulturen kommen. Ja, vielleicht unterscheide ich da auch gleich mal, glaube, das ist mal wichtig, dass wir da gleich so reingehen. Es gibt unterschiedliche Arten der Überforderung. Das eine ist die Überforderung, die wir, glaube ich, alle kennen, das Gefühl, alles zu viel. Alles bricht über mich herein, mir ist es einfach zu viel. Da sage ich gleich ein paar Sachen dazu, das kriegt man leicht hin. Ja. Aber dann so das andere Gefühl der Überforderung ist die Überforderung, weil wir in was Neues kommen. Etwas, was ich nicht kenne, was Fremdes. Und das ist jetzt auch, ich mache jetzt keine Predigt über die Asylthematik, aber im Sinne von Aufgreifen, auch für eure Gespräche, für Situationen, vielleicht auch die eigene Emotionslage. Es ist ein Unterschied, ob es einfach eine Situation ist, da kommen so viele, wie sollen wir das alles organisieren und hinkriegen? Da haben wir schon andere Sachen hingekriegt. Aber es ist eben auch die Überforderung, das ist neu. Andere Kultur, andere Art von Menschen, andere Situation. Wir wissen nicht, wie mit umgehen. Es ist so vieles, was uns da neu vorkommt. Islamistisch indoktrinierte, identitätssuchende Menschen, die zum Beispiel ist für uns völlig neu in unserer Kultur, dass Menschen ihr eigenes Leben nicht als das höchste Gut betrachten, sondern ihr Leben dahingeben für irgendeine Ideologie, an die sie glauben. Wie soll man damit umgehen? Ja. Wir gehen immer davon aus, das Leben ist das Höchste. Ja? Und jeder achtet darauf, dass er sein Leben erhält. Und wir achten aufeinander, dass wir das Leben erhalten, wenn es aber gar nicht die Grundkultur ist. Das heißt, es gibt Fragestellungen und Situationen, die einfach fremd sind und sagt, das überfordert uns. Und auf die Situation möchte ich eher ein bisschen eingehen und vom Wort Gottes her uns dann ein paar Dinge aufzeigen, wie wir damit gesund und gut umgehen können. Es ist aber manchmal, um das nicht an die ganz große Thematik zu hängen, so in meiner Beobachtung, sagen wir mal, ist die erfolgreiche 30-jährige Frau, die im Beruf schon jetzt Karriere gemacht hat, erfolgreich ist, unglaublich viel, was ja junge Leute heute alles so auf ihrer Vita stehen haben. Ja, da staune ich immer, ja, weil die überall waren im Ausland und Englisch und Französisch und Latein sowieso und dieses und jenes. Und dann im Beruf, wow, dann werden sie Mutter. Und sind plötzlich völlig überfordert. Ja. Wie einem Kind. Völlig überfordert. Ja. So vorher hast du gemanagt und hast unfassbar vieles hingekriegt im Berufsleben. Jetzt kommt so ein Baby und sagt, oh, was mache ich? Und hoffe, dass du den Mama, wo du anrufen kannst, sagt, Mama, was mache ich? Ja. Überfordert, weil es was ganz, ganz anderes ist. Eine neue Situation kenne ich nicht, weiß ich nicht, mit umzugehen. Hilfe, wie geht das? Und ich denke gerade in Begleitung von einem Landwirt, den ich begleite, die haben es ja richtig schwer, du Junge, Junge, Junge. Aber das überfordert ihn nicht zu sagen, ich muss jeden Tag früh aufstehen, muss die Kühe melken und da ist wieder eine Kuh krank und dann gibt es wieder dieses und jenes und die Herausforderung, sagen wir, ist das Wetter richtig und all diese Themen, das kriege ich hin. Aber jetzt noch die Bürokratie von Brüssel. Ja, so völlig überfordert, neue Situationen, die plötzlich so das Gefühl, und natürlich auch ein Stück weit tatsächlich so, sind aber zunächst mal das Gefühl von Hilfe, kriege ich nicht hin, Überforderungsgefühle. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen oder vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du sagst, ich komme in eine andere Lebensphase, ich bin in einer anderen Situation, es ist vielleicht auch Erkrankung ins Leben gekommen oder ähnliche Themen, wo du sagst, das kriege ich nicht mehr mit dem Normalen bewältigt, ich weiß nicht, wie es geht. Und das schafft unfassbare Überforderungsgefühle. Ja. Passiert im Gemeindeleben, Familienleben, Beruf, in Beziehungen. Ja, ist immer so gelaufen und plötzlich passiert irgendwas in der Beziehung, völlig neu, völlig anders. Und das Gefühl von Hilfe, ich komme nicht mehr zurecht, Überforderungsgefühle. Lasst mich erst ein bisschen fachlich mal rangehen. Ein bisschen was für den Kopf, dann kommt Herz und Geist, kommt auch dran. Was mir sehr geholfen hat, mal ein bisschen im Sortieren, wie entsteht eigentlich dieser Druck, Stress, Überforderungsgefühle, wie entstehen die? Die beste Freundin meiner Frau, die inzwischen verstorben ist, deren Mann ist der Dr. Herbert Mück, ein Psychologe und Arzt. Und wir haben viele Zeiten miteinander verbracht und super, super, super Gespräche geführt. Und an einer Stelle hat er dann mal seine Definition von Stress formuliert und das ist nach wie vor die beste, die ich je gehört habe. Er sagte, Stress ist das Missverhältnis zwischen wahrgenommenen Anforderungen und verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten, aus dem eine Bedrohung erwächst. So, ich habe es mal in die Grafik genommen. Das heißt, es gibt gewisse Anforderungen, die entweder tatsächlich da sind, jemand erwartet es von mir, der Boss, oder der Lehrer, oder die Ehefrau, oder wer auch immer, ja, so Anforderungen. Da gibt es aber auch eine ganze Menge gefühlte Anforderungen, die ich an mir selbst stelle. Ich denke, ich sollte. Auch Anforderungen im Glauben zum Beispiel, in unserem Gottesbild. Ich denke, Gott erwartet das von mir. Anforderungen, ja, die da sind. Gewisser Höhenflug. Und jetzt ist die Frage, welche Bewältigungsmöglichkeiten habe ich, um diesen Anforderungen entsprechen zu können. Und wenn meine Möglichkeiten, die ich sehe, auf die Situation entsprechend eingehen zu können, wenn das eine Diskrepanz ist zwischen Anforderungen und meinen Bewältigungsmöglichkeiten und es anhaltend ist, dann entsteht der sogenannte Distress. Also ein Stress, der auf die Dauer uns krank macht. Und daraus entsteht eine Bedrohungslage. Wir sagen, Hilfe, wie soll ich überleben? Wie kriege ich das nur hin? Wie soll ich das nur machen? Denke ich ziemlich logisch. Ja? So arbeite ich da auch mit meinen Klienten oft und sage, so, jetzt gucken wir uns mal die Anforderungen an. Das kannst du auch mal mitmachen zu Hause. Einfach mal angucken, was sind denn das für Anforderungen, die an mich gestellt sind? Sind es Anforderungen auch Realitätscheck? Ja? Ist das wirklich, was Gott von mir will? Oder ist das nur mein Kindheitserlebnis, wo ich irgendwie ein Gottesbild mir auferlege? Ist das wirklich, was mein Chef erwartet hat oder was mein Kunde von mir will oder was der Nachbar von mir will? Der ist Schwabe und ich denke, die Schwaben sind so. Ja, vielleicht ja, versucht dem zu gerecht zu werden, ist aber vielleicht gar nicht so. Das heißt, manchmal ein bisschen Realitätscheck, was ist überhaupt tatsächlich die Anforderung, die an mich gestellt ist. Und natürlich auch in den Anforderungen, muss ich das wirklich machen? Manches ist ja einfach auch, wir haben mit der Zeit uns Dinge auferlegt und angeeignet und es ist manchmal an der Zeit, so ganz praktisch mal zu sortieren. Wo ist da eine Zeit des Sortierens? Wo sagt man, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Gröpfchen, mal so sortieren und sagen, okay, ist das überhaupt noch alles berechtigterweise auf meinem Schreibtisch? Oder sollten da mal ein paar Dinge wieder aussortiert werden? Zu meinen Führungskräften sage ich immer, wo ist deine Zeit der Planung? Ja, ich habe jetzt keine Zeit zur Planung. Ja, klar. Ja, ich habe keine Zeit, meine Säge zu schärfen, weil so viel Arbeit da ist. Ja. Setz dich mal hin und guck dir mal deine Woche an und fang an zu sortieren. Ja. So, das ist leicht eigentlich. Das ist nur, wir müssen es halt machen. So, das kriegt man aber hin. Also das ist nicht der Schwerpunkt meiner Predigt, weil das kriegt alles ohne Predigt hin. Bewältigungsmöglichkeiten, da kann ich dann als nächstes dran arbeiten. Okay, das sind tatsächlich die Anforderungen. Welche Bewältigungsmöglichkeiten habe ich? Und wenn ich sie nicht habe, kann ich sie mir beschaffen? Brauche ich eine Schulung? Brauche ich Hilfe? Was ist die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, um die Bewältigungsmöglichkeiten entsprechend anzupassen oder hineinzuwachsen, auch vielleicht in die eine oder andere Kompetenz. So, es gibt also solche Anforderungen, und wenn wir das mal ein bisschen angucken, dann kann manchmal schon dieses Bedrohungsgefühl kann schon mal sich deutlich minimieren, weil ich es plötzlich im Griff habe, weil ich plötzlich sage, ja klar, jetzt verstehe ich, warum mich das so herausfordert. Aber unsere größere Herausforderung, oder wo das eben auch zu Überforderungsgefühlen führt, ist tatsächlich, wenn jetzt eine neue Situation kommt. Kennen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das bewältigen soll. Ich kenne vielleicht noch nicht mal genau die Anforderungen, die da bestehen. Das ist nur so nebenbei auch in der heutigen Wirtschaft oder überhaupt in der Gesellschaft, weil wir viele, viele neue Situationen haben, die wir so nicht kennen. Und wir wissen auch noch gar nicht ganz genau, wie es geht. Und das nennen wir dann Agilität. Ja? Also ein Reagieren auf agil zu reagieren auf eine Situation. Wir wissen noch gar nicht ganz genau, was der Kunde eigentlich wirklich will. Ja? Und wir wissen auch gar nicht ganz genau, wie es geht. Und da haben wir gerade ganz viel, übrigens nur so nebenbei, auch wenn ihr Presse lest, wenn ihr verfolgt und so, diese Bedrohung, die da kommt, liegt einfach ganz, ganz viel an dem, weil wir neuen Situationen begegnen müssen und wir wissen noch nicht mal manchmal so genau, was ist denn jetzt eigentlich die Anforderung? Und schon wissen wir gar nicht, sondern sind noch am Lernen, wie sollen wir das bewältigen? Ist im persönlichen Leben häufig so? Ist im Gemeindeleben so? Ist in der Wirtschaft und Gesellschaft und Politik so? Das heißt, auch jetzt im Lesen von Nachrichten und im Hören von Nachrichten, vielleicht hilft es euch auch, das ein bisschen einzusortieren. Aha, das ist Überforderungsgefühl, weil es neu ist. Niemand weiß so recht, wie das geht. Ja? Mein Krieg haben wir jetzt auch in Europa 80 Jahre lang nicht gehabt. So, wissen eigentlich nicht mehr, wie das geht. Ja, so. Und was sind eigentlich die Anforderungen und so weiter. Es ist ein Hineinwachsen, Hineingreifen. Also das heißt, wir sind in der Gesellschaft in der Situation, wo ganz viel Neues auf uns einströmt und deshalb auch Überforderungen auf uns treffen. Das ist die große Metaebene, aber wirkt sich natürlich auch neben dem, was wir im persönlichen Leben haben, auf uns und unsere Stimmungslage aus. Bisschen nachvollziehbar. Jetzt gebe ich euch noch einen sachlichen Hinweis, bevor wir dann auch ins Wort Gottes gehen. Es liegt auch daran, ich glaube, ich habe das in einem anderen Kontext schon mal aufgezeigt, liegt auch daran, weil wir überfordert sind bei neuen Dingen in unserem Denken. Daniel Kahneman, Nobelpreisträger, hat das Buch geschrieben vor einigen, er ist inzwischen verstorben, hat das Buch geschrieben vor einigen Jahren, ich glaube 2011 war das, Schnelles Denken, langsames Denken. Schon mal jemand gelesen? Niemand? Oh, da lernt er noch richtig was. Und er hat es mal ganz vereinfacht gesagt, er hat sozusagen rausgearbeitet, dass zum einen wir als Menschen täglich zwischen 10.000 und 20.000 Entscheidungen treffen. Das ist eine ganze Menge. Und viele Entscheidungen, die allermeisten, über 90% der Entscheidungen, treffen wir schnell. Ja, wenn ich euch jetzt einen Ball zuwerfen würde, das mache ich jetzt lieber nicht mit meinem Handy oder so, Ball zuwerfen, dann würdet ihr gar nicht viel nachdenken, sondern ergreift es. Ja. Es sind aber Entscheidungen, die ablaufen, bis ihr den Ball in der Hand habt. Oder ich sage zu euch, 2 + 2. 4. Ja, wir sind nicht in der Schule, aber das ist schnelles Denken. Ja. Das geht, zack, ist es da. Wenn ich jetzt aber sage 17 mal 24, dann holen also ihre Handy raus. Nee, was passiert in unserem Hirn? Passiert Folgendes, dass wir sagen, was soll das? Sind wir jetzt hier im Matheunterricht? Ja, was will denn der wissen? Das Gehirn schaltet sofort ab und sagt, nee, brauche ich nicht. Ja. Bin überfordert. Weil wenn ihr es ausrechnen würdet, und manche von euch so Mathematik-Freak, ja, die sind jetzt schon dabei, die reizt es jetzt, ja, 17 mal 24, wieder aufpassen, 408, genau. 4, siehst du? So. Also noch im schnellen Denken, ein bisschen Mathe-Genie. So, wollte euch ein bisschen zeigen, was passiert in unserem Hirn. Das Hirn verweigert Neues, ja. Wo ich sage, das brauche ich nicht. Ja. Das heißt, bei allem, wo wir sagen, okay, das ist erstmal neu, das ist erstmal unnötig, was soll das eigentlich, nicht bekannt, reagiert das Gehirn automatisch so, dass es in Abwehrmechanismus geht. Warum? Weil das langsame Denken, schnelles Denken, ja, so automatisch und so weiter, nennt er System 1, das System 2, da müsste ich jetzt überlegen, da müsste ich nachdenken, da müsste ich gucken, wie komme ich denn zu irgendeiner Logik da drin. Das heißt, das ist anstrengend und was passiert? Das Gehirn braucht Glukose. Ja, dann sage ich, gib mir erstmal einen Schokoriegel, ja, so, ja, dass ich denken kann. Also das Gehirn verweigert sich, die Pupillen würden sich weiten, ja, weiten und so weiter. Will jetzt ja nicht zu weit ausführen. Aber auch eine natürliche Reaktion von uns Menschen, uns zu schützen. Weil würden wir alles langsam denken, das will ich alles jetzt genau verstehen, wie funktioniert der Ball und dass der bei mir ankommt, wie muss ich das ergreifen, wir würden durchdrehen. Unser Gehirn würde es gar nicht verkraften. Also lernen wir viele Dinge im Leben und wir speichern das ab, das ist richtig so. Wenn wir gelernt hätten, 4 plus 4 ist 5, dann hätten wir das abgespeichert und würden überhaupt uns keine Gedanken machen, bis irgendjemand sagt, nein, guck mal, hier, hier, hier und hier. Und dann würde ich immer noch zunächst verweigern, weil innerlich würde ich sagen, Menschenskinder, ich muss jetzt was Neues lernen. Ja, da muss ich ja richtig nachdenken, da muss ich überlegen, da muss ich in die Tiefe gehen. Boah, will ich nicht. Überforderungsgefühle kommen. So, da ist einer der Hauptaspekte, warum wir in unserer Gesellschaft, wo so vieles im Wandel ist, oder auch in gewisse Lebensphasen, wo so viel im Wandel ist, warum wir uns wirklich überfordert fühlen. Das ist nicht nur irgendwie halt, stell dich nicht so blöd an, sondern das ist wirklich eine Energieleistung, wo wir sagen, wow, ich bin ständig gefordert, langsam zu denken, nachzudenken, neu zu bewerten, Entscheidungen zu treffen, nochmal die Entscheidungen zu überlegen, mit jemandem drüber zu reden, nachzuforschen und so weiter. Das ist wirklich anstrengend. Und deshalb müssen wir uns nicht wundern, dass wir dann auch vom Körperlichen her dann oftmals ermattet sind und sagen, boah, ich bin völlig überfordert. Und wir fragen uns manchmal, das höre ich ganz oft, ich verstehe gar nicht, habe ich doch früher alles so locker bewältigt, warum ist das so ermattend? Das war jetzt die sachliche Erklärung, da kann man ganz viel drüber nachdenken, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das auch mal ein bisschen einordnen können und auch wenn eben nun neue Sachen auf uns kommen oder dieses Grundgefühl in der Bevölkerung liegt im Wesentlichen daran. So, jetzt sind wir im Gottesdienst und Gott sei Dank sind wir nicht allein in dem Ganzen und es ist auch nicht so, dass Gott überfordert wäre. Ja. So, da ist unser Ankerpunkt. Ja, zu sagen, wow, ich glaube, unser Gott, das haben wir zumindest besungen, ja, so. Der ist, glaube ich, nicht so begrenzt mit schnellem und langsamem Denken. Der ist ihm nichts unbekannt. So, das heißt, unser Gott, da können wir einfach mal zunächst davon ausgehen, unser Gott ist nie überfordert. So, lassen wir unseren lieben Gott der gute Mann sein und sagen, nein, Gott in unserer Mitte. Das heißt, jetzt ziehen wir natürlich das, was wir im Glauben verstanden haben und leben und Beziehung leben. Deshalb ist Glaube für uns auch nicht ein dogmatischer Prozess, sondern Glauben ist für uns Beziehung. Und wenn Glaube für dich nicht Beziehung ist, dann tust du mir sowas von leid, weil dann wird es eine zusätzliche Anforderung. Ja. Wenn Glaube aber eine Beziehung ist, dann bist du nicht allein in deiner Überforderung, sondern du bist verlinkt in Gemeinschaft mit jemandem, der sagt, ja, kenne ich. Und das alleine fühlt sich schon mal irgendwie anders an. Wie die junge Mutter, die eigene Mutter anrufen kann und sagt, ah ja, das kenne ich. Ja, du, die zahnen jetzt, deshalb schreit er so viel nachts. Ach so, okay, was muss ich tun, Mama? So, ja, also nicht Schnuller, Schnaps rein und so, nein, das hatten wir früher gemacht, machen wir nicht. Es gibt bessere Methoden. Also nicht tun, ja, wenn da irgendwelche Mütter zuhören. Aber Mama fragen ist gut. So, und hier Gott in unserer Medizin. Ich nehme euch jetzt hinein in einen Text, wo die Gemeinde auch in eine Überforderungssituation gekommen ist. Und wir hören der Gemeinde mal zu in ihrem Beten. Und dann gehen wir da durch ein paar Aspekte durch, die uns auch helfen können in Situationen, wo wir in Überforderung kommen. Was sind Vorgehensweisen? Wie können wir das anpacken, dass wir eben nicht untergehen in der Überforderung? Apostelgeschichte 4, 24 bis 30. Ich lese einfach uns mal den Text vor und sage dann gleich ein bisschen was zum Kontext. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer erschaffen und dies, was darin gemacht ist, erschaffen. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker, meine Güte, das ist so klein, und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Was ist der Kontext? Im Grunde war Kapitel 2 und Kapitel 3 war eine wunderbare Zeit. Apostelgeschichte, ja. Kapitel 2, Pfingsterlebnis. Heiliger Geist wurde ausgegossen. Party, ja. 3000 Leute kamen zum Glauben, die Gemeinde wuchs und hat sich entwickelt, alles super. Kapitel 3, Zeichen und Wunder sind geschehen, das heißt, ein Gelähmter im Tempel wurde geheilt, konnte wieder gehen, ein 40-jähriger Mann, der von Geburt an gelähmt war, und Gottes Gegenwart war so wunderbar und die Gemeinde wuchs auf 5000 Leute. Eine tolle Story, die lieben wir. Und jetzt kommt Kapitel 4. Und Kapitel 4 ist: Die Umstände haben sich verändert. Die Schriftgelehrten, Pharisäer, die Institutionellen in der Religion damals merkten, sie haben nicht mehr alles unter Kontrolle und bekamen Panik. Es gibt gewisse Vergleiche. Und das Volk wendete sich einer Sekte zu, diesen Christusjüngern. Und die Situation überforderte ganz offensichtlich auch die Institutionen. Das Establishment. Die waren völlig überfordert. Für ihre Reaktion war Verfolgung. Ja, wir versuchen denen das Wort zu verbieten. Das darf nicht sein. Und sie wurden bedroht, aufs Leben bedroht und sagt: Das dürft ihr nicht mehr machen, wir verbieten euch das. Und in dieser Situation war plötzlich die Gemeinde, die eigentlich so im Aufbruch war, so fröhlich, so vieles sich entwickelt hatte, sie trafen sich hin und her in den Häusern, hatten Gunst bei dem Volk, es war kein Mangel unter ihnen. All diese Sachen sind im Kapitel 2 und 3. Und jetzt kommt Kapitel 4, ein neues Kapitel, und plötzlich steht die Gemeinde unter Druck. Anforderungen kommen auf die Gemeinde zu, die sie nicht kennen, die bis dato nicht da waren. Im Grunde genau so, ein bisschen überzogen, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber im Grunde genau die Situation. Neues, Kapitel 4, a new chapter. Eine Situation, wie gesagt, die wir in der Gesellschaft haben und die immer wieder auch in unserem Leben auftaucht. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen und ich kann nicht nur leben von der Vergangenheit. Ach, war das schön, noch weiß noch Kapitel 2. Und klar tut es uns gut, ja, und wir gehen zurück in die Vergangenheit. Ach, war das noch schön, ja, so. Bitte sagt es nicht, wenn die Kinder jetzt sagen: Ach, war das noch schön ohne die Kinder. Ja, bitte nicht sagen. Ja. Es wird auch schön mit den Kindern, wie wir alle wissen. Ja. Aber erstmal ist es eine neue Herausforderung, eine neue Situation. Hilfe, wie gehen wir damit um? Wir sind überfordert. Und interessant ist, wie die Gemeinde jetzt reagiert. Und ich gehe durch drei Punkte kurz mit uns durch. Alleine geht nicht. Punkt 1. Wenn wir in Überforderungssituationen sind, bitte nicht alleine sein. Und als man sie so bedroht hat, als sie in diese Situation kamen, Ja? Man hatte sie gehen lassen. Und was tun sie als nächstes? Sie kommen zu den Iren. Wo ist deine Heimat? Wo ist der Ort, wenn du unter Bedrohung stehst, wenn du befürchten musst, Hilfe, wie soll ich klarkommen? Wo gehst du dann hin? Wo ist deine Familie? Wo ist deine Gemeinschaft? Wo ist eine tragende Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft, wo du nicht sitzt bei den Motzenden und Murrenden, die dir sozusagen noch mehr sagen, ja, das ist furchtbar, das ist schrecklich, das ist schlimm, die Welt geht unter. Und wir mit ihr. Dann bitte nicht dorthin gehen. Und vielleicht ist es auch im Betrieb mal so ganz praktisch, wo sind die Kumpels, wo ich sage, zu denen gehe ich jetzt. Da muss ich mich mal aussprechen. Da muss ich mal sagen, was mir passiert ist. Und das ist mal der erste Punkt in eine tragende Gemeinschaft, wo ich nicht gleich beurteilt werde, wo ich empfangen bin, wo ich einfach mal reden kann und sagen, so geht's mir. Das ist passiert. Und ihr Lieben, da kurz einen Link auch zur Gemeinde in unserer heutigen Zeit. Das ist eine der großen Stärken und Möglichkeiten, die wir als freikirchliche Gemeinschaften auch haben. Nicht, dass wir es immer schon hätten, aber da ist unsere große Chance, eine tragende Gemeinschaft zu sein von Gleichgesinnten, wo wir nicht, wenn wir zusammenkommen, gleich mal sagen, ja, wie furchtbar ist alles. Und es gibt solche Gemeinschaften, die sind in Weltuntergangsstimmung. Bitte dort nicht hingehen. Ja, das ist eine Katastrophe. Ist auch nicht biblisch. Nur nebenbei. Aber eine tragende Gemeinschaft, wo auch nicht gleich beurteilt wird, wo auch nicht gleich die Revolver gezogen werden, sagen, jetzt gehen wir aber zu denen und zeigen denen mal, was Sache ist. Sondern ich brauche die Möglichkeit, mit jemand mal reden zu können. Das ist mir passiert. Das ist die Situation. Manchmal ist es nicht hier in diesem Fall, aber manchmal ist es so, dass wir, indem wir das sagen, sagen, stimmt, eigentlich so dramatisch ist es gar nicht, wie es erst sich angefühlt hat. Aber ich brauche auch nicht eine Gemeinschaft, die dann mit mir den Kopf in den Sand steckt. Sondern wie gesagt, einfach mal eine tragende Gemeinschaft. Sie gingen zu den Iren und erzählten, was sie getan haben. Das heißt, ich kann auch mal einfach erzählen. Und jeder von uns weiß das, wie das schon mal gut tut. Man kann etwas, was einen belastet, was einen bedroht, was einen überfordert, wenn ich es mit jemandem teilen kann, fühlt sich schon mal anders an. Ja? So. Und da ist übrigens auch ein bisschen so ein Punkt, immer auch in unserer Selbstreflexion, kann jemand zu dir kommen und du hörst einfach mal zu? Oder hast du auch gleich Lösungen im Kopf? Hast du auch Sinn, ach du liebe Zeit, stell dich nicht so blöd an, haben wir früher alles locker hingekriegt? Ja. So. Es braucht dann einfach, wenn wir in solchen Überforderungssituationen sind, braucht es eine Gemeinschaft, die einfach mal zuhören kann, dass ich mal mir von Herz und Seele reden kann, auch so bedrohlich, wie es im Moment klingt und ich fühle. Und dabei kühlt manches schon ein bisschen ab. Ja. Und Gemeinde hat die Chance, lasst uns bitte eine Gemeinschaft sein, die nicht alle Schwierigkeiten wegdrückt, sondern sagen, wenn wir Bedrohungslage haben, einzelne von uns, Menschengruppen, Situationen, und wir kennen ja vieles, dass wir zunächst mal auch eine tragende Gemeinschaft sind und sagen, hier kann ich herkommen, das sind die meinen. Ja, da kann ich anrufen, da können wir zusammenkommen, da können wir zusammen hören, beten, da können wir zusammen uns austauschen. Das ist eine Kleingruppe, wo wir nicht mal wieder irgendwelche komischen Stories machen, sondern wo wir sagen können, so erging es mir diese Woche. Tragende Gemeinschaft. Ja. Ist auch in der Familie und man muss da ein bisschen investieren. Lass mich da ein kleines bisschen ausholen, weil das natürlich jetzt wesentlich ist in der Zeit, in der wir stehen, dass wir solche tragende Gemeinschaften haben, auch weil wir in einer Gesellschaft leben, die extremst individualistisch aufgebaut ist. Das heißt Einsamkeit, wir haben ja bald eine Ministerin für Einsamkeit, was in England es schon gibt übrigens. Ja, eine Ministerin, die ist zuständig, die Einsamkeit zu bekämpfen. Ja, ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Sondern wenn du in Großstädte gehst, da sind 60% der Menschen einsam. Aller Altersgruppen übrigens. Und nach Corona hat es offensichtlich noch extrem zugenommen, ja, diese Isolation, diese Vereinsamung. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft bieten können, das ist schon eine große Nummer. Ja? Und sagen, wo ist Zugehörigkeit, wo ist ein Platz, wo ich sein darf, wo ich zugehörig sein darf, wo ich auch nicht dem Bekenntnis gleich gerecht sein muss. Wo ich meine Bedrohungen, meine Ängste, meine Gedanken, meine Sorgen einfach auch mal zumindest äußern kann. auch in eurer Familie. Wir müssen investieren. Ja, das ist nicht dann, wenn die Bedrohungslage kommt, und sagt, so, jetzt brauche ich Gemeinschaft. Wenn wir vorher nicht in Gemeinschaft investiert haben, wird es schwierig. Und das ist eben einer der Punkte, weil wir haben viel in uns selbst investiert in der letzten Phase der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Optimierung meiner Biografie, die Optimierung meines Lebens, die Optimierung meines Sixpacks ist bei mir nicht so, aber die Optimierung meines Körpers, ja, die Optimierung meines Denkens, meine Karriere, ich, das war die Hauptbotschaft. So, und jetzt stehen wir da und bräuchten Gemeinschaft, haben aber nur noch uns selbst. Bis hin, dass Leute anfangen, sich selbst zu heiraten. Tatsächlich. Das gibt's, ja. Ja, aber gibt's. So, hallo, was immer. So. Genau. So, klar, es ist abstrus, aber das ist natürlich in sich logisch. Ja? Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann brauche ich niemand, dann brauche ich auch keine Partnerschaft. Ist natürlich völliger Humbug, das wissen wir alle. Aber man muss in Gemeinschaft wieder richtig investieren. Das ist halt schwieriger, als wenn ich nur mit mir selber auskommen will. Weil die sind komisch, die anderen. Ja. Die sind anders. Das ist manchmal anstrengend. Und ihr Lieben, auch in der Familie, wir machen das, habe ich jetzt viele Male schon weitergegeben, Familie auch, wir haben 4 erwachsene Kinder, alle verheiratet, 9 Enkel inzwischen. Das heißt, so eine Familie ist ja auch nicht mehr im Dorf, wo man mal so geschwind sich sieht, sondern die verteilen sich mehr und mehr, unsere Kinder auch in Berlin und Leipzig und Augsburg und Korntal noch. Ja. Und wir wohnen in Bayern am Ammersee. So, man sieht sich nicht jeden Tag. Und wenn wir nicht investieren in die Familiengemeinschaft, dann ist sie eben irgendwann auch nicht mehr stabil und da. Und deswegen zum Beispiel machen wir das einmal im Jahr, 3, 4, 5 Tage machen wir Urlaub miteinander, seit 17 Jahren. Das haben wir angefangen, als unser ältester Sohn geheiratet hat. Ich sage, Mensch, wie halten wir die Familie ein bisschen zusammen, Begegnung zu organisieren. Man muss es organisieren, ihr Lieben. Wenn wir mal Zeit haben, wir sehen uns schon, werden uns schon bis dann, ja, nein, wann treffen wir uns? Wann haben wir Zeit voneinander? Ungeteilte Aufmerksamkeit. Auch wo Schwiegerkinder in die Familie mit reinkommen können, in diese komische Winklerfamilie, die anders tickt als manche andere Familien und so, die Chance zu geben. Und wir ernten jetzt die Früchte. Und zwar nicht nur, weil wir als Eltern Bezug haben, sondern die Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder zueinander Bezug haben. Ja, und da ist eine tragende Gemeinschaft entstanden. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner der Kinder sagt, oh, das und das und das ist der Fall, kommt sofort dann, ja, wir beten und klar und brauchst du Hilfe, wir kommen, fahren runter, wenn es sein muss. Ja, so, es ist eine tragende Gemeinschaft, aber wie gesagt, überhaupt mal, ich kann zu meinem Bruder, zu meiner Schwägerin gehen und einfach mal sagen, Mensch, mir geht's gerade nicht gut, das ist passiert, was mache ich denn nur? Also investiert bitte auch in guten Zeiten, wo wir denken, ich bin mit mir allein genug. Oder ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Bitte, 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 lasst uns in Beziehung investieren, damit es tragfähig wird, damit wir dann auch miteinander durchkommen. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, sie erhoben ihre Stimme. Jetzt fängt ja das Gebet an, das haben wir angefangen zu lesen miteinander. Sie erhoben ihre Stimme, aber eben zuerst zu Gott. Wir erheben manchmal unsere Stimme mit unseren klugen Ratschlägen, die wir gleich haben. Oder mit, ja, da habe ich auch mal gehört, dem ging es auch so schlecht wie dir. Ja. Und ist ja furchtbar und unsere Politik wieder und bla 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 bla. Und wir zerreden das Ganze und werden noch ermatteter. Aber nein, hier kommt der Unterschied. Die Gemeinde sagt, komm, lass uns zuerst mal den Herrn anrufen. Und so wie wir es heute Morgen gemacht haben, ich wertschätze eure Lieder, die ihr rausgesucht habt, genau. Richtig. Ja, ihr wusstet nicht, was ich predige, aber es ist egal, was ich predige, das ist richtig. In der Anbetung eine Zeit zu haben, Gottesdienst ist auch eine Zeit, wo wir uns gemeinsam ausrichten und sagen, Herr, du bist. Herr, du bist. Uns bewusst machen, wie gesagt, wir sind nicht allein. Und natürlich, jeder hat ein bisschen andere Lebensbezüge, jeder hat ein bisschen andere Situation. Der eine ist stärker überfordert, der andere weniger. Das können wir jetzt nicht alles bereden. Aber erstmal, die Gemeinde versammelt sich Sonntag für Sonntag oder zumindest 3-mal im Monat versammelt sich die Gemeinde und dann einmal abends, glaube ich. Ja, habe ich es richtig verstanden? Gut. Versammelt sich, ja. Und bei allem, was wir dann hören und tun und sagen, aber das Erste ist, lass uns mal die Stimme erheben und unseren Gott anbeten. Denn dieser Gott ist nicht überfordert und für diesen Gott ist die Situation, in der ich im Moment gerade bin, nicht fremd. Und ich glaube, ihr erlebt es auch hin und wieder, wenn wir dann angebetet haben und da in der Anbetung, deshalb feiere ich eure Lieder, wo es nicht wieder um mich geht. Herr, segne mich, meine Situation. Herr, du weißt, wie es mir geht. Ja. Sondern wo es um den Herrn geht. Sag, Herr, ich verehre dich, ich beschreibe dich, ich anbete dich. Du bist der und der und der. Du bist und hast getan und wir beschreiben ihn in diesen Liedern. Was tut es mit uns? Genau. Und ganz häufig ist es doch so, wenn wir dann unsere Situation wieder angucken, vom Gottesdienst weggehen, schon rein dadurch, ist mir es nicht mehr ganz so fremd, die Situation. Ich habe schon ein anderes Gefühl. Ich habe schon, okay, ich war mit Gott in Beziehung oder bin mit Gott in Beziehung, habe mir das wieder bewusst gemacht. Das heißt, mein Gott ist nicht überfordert und plötzlich wir als Familie Gottes, es ist uns nicht mehr fremd. Ist auch interessant übrigens, deshalb Gottesdienst, ein weiterer Aspekt, hört nicht auf, euch zu versammeln im Gottesdienst. Auch wenn eine Predigt leichter irgendwo anders zu hören ist, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, in Gemeinschaft Gott anzubeten, hat Kraft. Ja? In Gemeinschaft Gott anzubeten, tut was mit mir. Ist jetzt nicht nur für mich, sondern es ist auch für den anderen. Sie erhoben ihre Stimme, miteinander erheben wir unsere Stimme. Ist interessant, dass in solchen Überforderungssituationen, wie zum Beispiel in Solingen, wo bei diesem Stadtfest dann Menschen verletzt und umgebracht wurden, was ist das, was die Bevölkerung dann tut? Sie sammeln sich in einem Gottesdienst. Das ist interessant, ja? So, irgendwie suchen wir dann doch die Gemeinschaft, das Miteinander, und wir suchen es auch in Bezug zu irgendeinem Höheren. Obwohl wir viele nicht gläubig sind, aber dann ist plötzlich der Gottesdienst wieder ein Platz. Und wir haben das als Kultur, als Lebensart drin. Das heißt, bewusst machen auch im Gottesdienst und deshalb auch bitte Lieder und so weiter in diese Richtung. Herr, wir beschreiben dich in unserer Anbetung. Und begebt euch dort hinein und lasst euch dort mitnehmen. Und immer egal, was die Situation ist, ja, jetzt geht es um ihn und wir beten ihn an. Das tut was mit uns. Und drittens, muss ich ein bisschen Gas geben. Wenn wir jetzt die Situation dargelegt haben, wenn wir stehen vor Gott und wir sagen, Herr, du hast geredet, wir ziehen jetzt Gott auch in die Situation hinein. Herr, das ist dir nicht unbekannt, was hier passiert ist. Haben wir natürlich das erste Bedürfnis, ist immer, Herr, erlöse uns von dem Übel. Und das ist auch ein akzeptiertes Gebet, haben wir im Vater unser drin, ja. Herr, erlöse mich. Warum ist das eigentlich so? Weil so eine Bedrohungslage trifft, deshalb habe ich hier Maslow, wer das kennt, Bedürfnispyramide von Maslow. Warum sind wir so überfordert? Weil das an unser Wohlbefinden geht. Das heißt, wir befürchten um unseren körperlichen Zustand. Wir fürchten, dass wir Hunger haben, dass wir Schmerzen haben und so weiter. Deshalb, oder wir, nächste Ebene der Motivation, es geht hier um Motivation, unser Sicherheitsbedürfnis, da sind wir gerade im Moment. Auf diesen beiden Stufen, seltsamerweise, ist es abgerutscht in unserer Bevölkerung, wo wir über Jahre über unsere Selbstverwirklichung und so weiter geredet haben. Das war unser Bedürfnis. Und jetzt durch die Bedrohungslage und durch die wirtschaftliche Situation rutscht es plötzlich wieder runter und sagen, ich habe ganz einfach Angst, meinen Wohlstand zu verlieren. Ja. Oder ich habe Angst, dass ich nicht mehr sicher bin, wo ich lebe. Und da sind die Reflexe, warum wir dann oftmals auch so reagieren, ohne uns das bewusst zu sein. Und in das hinein zu sagen, Herr, erlöse uns von diesem Übel, ist natürlich mal zunächst eine richtige Aussage, weil ich sage, ich will raus aus dieser Nummer. Ich brauche etwas, was meine Bedürfnislage wieder sättigt und wieder in Ordnung bringt, raus aus dieser Bedrohung. Jetzt ist aber nicht immer so, dass der Herr uns erlöst von allem Übel. Häufig sogar, ich würde sagen häufiger nicht, ist meine Erfahrung jetzt über fast 50 Jahre Nachfolge. Und hier ermutigt uns das Gebet, wie haben Sie gebetet, Herr? Zwei Dinge, und die lege ich euch noch nahe in der Situation zu beten. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden. Befähige uns, Herr. Hier ist eine Bedrohungslage, es macht uns Angst. Wir haben Sorge um unser schönes Miteinander, wir haben Sorge um unsere Sicherheit, wir haben Sorge für das und das und das. Herr, erlöse uns. Okay, offensichtlich erlöst du uns nicht aus der Nummer. Herr, befähige uns. Und dieses Gebet brauchen wir jetzt ein bisschen häufiger als das Gebet, erlöse uns. Denn Gott möchte nicht, dass die neue Situation uns immer Bedrohung bleibt oder Anforderung immer so hoch ist, sondern dass unsere Bewältigungsmöglichkeiten wachsen. Dass er uns befähigt, mit dieser neuen Situation entsprechend gut umgehen zu können. Deshalb rate ich häufiger zu dem Gebet, Herr, gib uns Freimut, gib uns Mut, gib uns Kraft, Herr, befähige uns für diese Situation, die im Moment uns überfordert. Herr, lass es uns möglich machen, dass wir über die Wellen gehen, dass wir die Bedrohung des Windes nicht einfach nur schnell, Herr, weg mit dem Wind, sondern es gibt auch die Möglichkeit, auf dem Wasser zu gehen. Nimm uns hinein in neue Lebenswirklichkeiten. Nimm uns hinein in neue Bewältigungsmöglichkeiten. Belehre uns, trainiere uns, Herr, dass wir mit dieser neuen Situation richtig und gesund und gut umgehen können, dass es uns nicht mehr bedroht, sondern dass wir die Situation sprichwörtlich und förmlich unter den Füßen haben. Gebet 1, Gebet 2 und tu Zeichen und Wunder, Herr. Strecke deinen mächtigen Arm aus. Wir sind nicht allein. Es geht nicht nur darum, Herr, befähige uns, dass wir halt selber klarkommen und dann lass uns wieder in Ruhe, sondern es ist das Zusammenspiel zwischen dem Gott, dem allmächtigen, liebenden Vater, der für uns ist, Gott Immanuel mit uns und unserem befähigt werden und bevollmächtigt werden, in den Lebenssituationen, Herausforderungen bewältigen zu können, überwinden zu können. Es ist quasi mit Gott, wir sind die Fußtruppe und er ist vielleicht die Flugeinheit, whatever. Ja, aber strecke deinen Arm aus. Es ist das Zusammenspiel. Herr, tu Zeichen und Wunder. Herr, unterstütze uns in der Situation. Dir ist es nicht unbekannt. Du hast geredet durch dein Wort. Du hast geredet durch die Propheten. Ich ziehe das rein. Du hast gesagt, Jesus Christus, ich bin. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der, der Gemeinschaft und Beziehung gibt. Der, der zu den Schafherde für der Beziehungsfähigkeit schafft, du bist und ich ziehe dich mit hinein in diese Alltagswirklichkeit, wo ich bin, aber Herr, befähige mich. Denn ich will nicht in der Situation bleiben, ich will auch nicht ausweichen. Ich will auch nicht mich verstecken und reagieren mit Depression oder mit Verweigerungstechnik oder mit irgendwas, weil ich überfordert bin, sondern Herr, anbeten zu dir in der Gemeinschaft und jetzt befähige mich, Herr, und tu Zeichen und Wunder. Die Folge war, die Städte erbebte und interessant, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, diese himmlische Kraft, diese übernatürliche Kraft war nicht irgendwo weg von ihnen. Irgendwie hat Gott ihnen den Weg bereitet, so wie die Rasenmähermütter, die alle Probleme wegräumen ihren Kindern. Nein, 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 nicht so. Sondern sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja. Und sind die Wege dann gegangen, ja. Christus in uns, erfüllt mit dem Heiligen Geist, in dieser Kraft. Und so werden die Überforderungsgefühle reduzieren sich zurück. Die Bedrohungslage hat sich vielleicht hier nicht verändert, die Anforderung. Aber meine Bewältigungsmöglichkeiten, meine Beurteilerlage, mein nicht mehr alleine sein, sondern Gott und Gemeinschaft zu haben, das hat sich verändert. Meine Bewältigungsmöglichkeiten haben sich deutlich gesteigert und damit nimmt die Bedrohungslage deutlich ab. So ist eine Möglichkeit, wie wir mit den Überforderungen umgehen und die Möglichkeit, auch andere mit reinzunehmen, sie einzuladen, Teil unserer Gemeinschaft zu sein und mit uns zusammen so auch diese neuen Themenfelder kraftvoll bewältigen zu können, dass wir nicht untergehen, sondern dass wir überwindend durchs Leben gehen können. Amen.